Okay, bevor ich anfange, möchte ich mit uns beten. Herr, du redest. Und du redest heute. Du redest durch dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass die Worte, die du jetzt zu uns sagen möchtest, dass die in unserem Herzen ankommen. Ich möchte dich bitten, dass du uns bereit machst, auf dich zu hören. Denn deine Botschaft ist ernst und sie hat Ewigkeitscharakter. Segne du uns, segne die Gemeinschaft jetzt. Segne du das Hören und das Tun. Amen. Ich habe nicht gewusst, dass heute Ewigkeitssonntag ist. Zumindest habe ich mir darüber nicht so ganz die Gedanken gemacht. Das Thema, was ich euch heute ein bisschen näher bringen möchte, das habt ihr wahrscheinlich schon mal so in etwa so ein bisschen gehört. Das ist euch nicht ganz unbekannt. Und dennoch möchte ich ein paar neue Schwerpunkte legen, die mir besonders wichtig geworden sind. Gerade in der letzten Woche habe ich diesen Text neu gelesen und er hat mich ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Als Kinder haben wir eine Kinderkassette bekommen. Und auf dieser Kinderkassette, da wird die Geschichte von einem kleinen Jungen berichtet, der König wird. Und wie er sich ein Stück weit auch von seiner Familie löst und plötzlich anfängt, dem Herrn zu dienen. Und wie er ja, das ganze Volk Israel damit in den Bann zieht. Und schon damals habe ich diese Geschichte bewegt. Sie war sehr schön erzählt und sehr, gab einige Sachen, die mir sehr gut an dieser Geschichte gefallen haben. Und jetzt vor ein paar Tagen habe ich diese Geschichte wieder gelesen in der Bibel. Und mir sind ein paar Dinge für mein eigenes Leben sehr, sehr wichtig geworden. Dinge, die auf der Kinderkassette nicht ganz so rüberkamen, wie ich sie nachher in der Bibel gelesen habe. Diese Geschichte steht übrigens auch zweimal in der Bibel. Jedes Mal mit einem anderen Schwerpunkt. Der Predigttext ist relativ lang. Wir beschäftigen uns heute mit 2. Könige 22 und 23. Das sind die zwei Kapitel, in denen es um diesen König geht, den König Josia. König Josia war ein Exot seiner Zeit. Vor ihm gab es Könige in Juda, die Gott aufs Schändlichste eigentlich behandelt haben, die falschen Göttern nachgelaufen sind. Immer wieder haben sie neue Götter gefunden, haben Götzenbilder aufgestellt und nicht nur irgendwo entfernt von Jerusalem, sondern mitten im Tempel. Es ist eine Zeit, die geprägt ist von Unmoral, von Götzendienst, von Gottvergessenheit, von Ausschweifung, von Ungerechtigkeit, von Maßlosigkeit. Eine Zeit der Korruption. Der Vater Josias hat gerade 2 Jahre regiert und wurde dann durch eine Verschwörung umgebracht. Juda lebt im totalen Abfall. Ihr wisst ja, dass das Volk sich irgendwann zweigeteilt hat nach Salomo. Da gab es 2 Königreiche. Das erste ist schon untergegangen. Und wir sind jetzt so 80 Jahre danach, nachdem das Nordreich untergegangen ist. Und der Stamm Juda ist immer noch da in Jerusalem. Und dennoch hat dieses mit ansehen müssen, wie die anderen Stämme vernichtet wurden, wie sie in Gefangenschaft geführt wurden, nicht dazu geführt, dass sie sich in irgendeiner Weise verändert haben, dass sie in irgendeiner Weise umgekehrt werden zum wahren Gott. Und mitten in diese Zeit hinein wächst ein Junge auf, von dem man sagen muss, das ist der absolute Exot seiner Zeit. Es ist ein Mensch, der schon sehr früh anfängt, Gott nachzufolgen. Und wir lesen die ersten 3 Verse in 2. Könige 22. 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, die Tochter Adajas aus Botzkat. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er ging ganz den Weg seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken. Es ist interessant, wie ein 8-jähriger Junge anfängt, nicht seinem Vater nachzufolgen oder den Leuten, die er so kennt, sondern hier steht, er ging in den Wegen seines Vaters David. Dieser kleine Junge, und auch in den nachfolgenden Jahren dann auch, richtet sich nicht an seinen eigentlichen Vätern aus an dem, was er vorgelebt bekommt, sondern an einem Mann, von dem er, ja, der Gott gefallen hat. Er richtet sich nach jemandem aus, der guckt nach jemandem, der ihm ein Vorbild ist. Und es ist ein schönes Urteil Gottes, das hier steht. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und auch die ersten Jahre merkt man, auch wenn man den zweiten Text nachher dazu liest, dass er schon früh angefangen hat, Götzen auszutreiben, Götzen wegzuschmeißen, sie zu vernichten. Und mitten in diese Zeit hinein passiert etwas, wo Gott nochmal eine ganz besondere Offenbarung diesem Mann zeigt oder sich diesem Mann öffnet. Und der Text geht dann weiter. Und es geschah im 18. Jahr des Königs Josia. Da sandte der König den Schreiber Schafan, den Sohn Asajas, des Sohnes Meschulams, ins Haus des Herrn und sagte: Geh hinauf zum Hohepriester Hilkia, dass er das Geld ausschütte, das in das Haus des Herrn gebracht worden ist, das die Priester, die an der Schwelle wachen, vom Volk eingesammelt haben, damit man es in die Hand der Werkführer gebe, die am Haus des Herrn eingesetzt sind. Sie sollen es den Werkmeistern geben, die im Haus des Herrn sind, um die Risse des Hauses auszubessern, den Handwerkern, den Bauleuten und den Maurern, und zum Ankauf von Holz und behauenem Stein, das Haus auszubessern. Doch soll das Geld, das in ihre Hand gegeben wird, nicht mit ihnen abgerechnet werden. Das heißt also, da soll nicht irgendwie Buch drüber geführt werden, sondern denn sie handeln gewissenhaft. Und der Hohepriester Hilkia sagte zu Schafan, dem Schreiber: Ich habe im Haus des Herrn das Buch des Gesetzes gefunden. Und Hilkia gab das Buch Schafan und der las es. Das Buch des Gesetzes war verschwunden. Man vermutet, dass der König Manasse das irgendwann gemacht hatte. Der hatte es ja nachher umgekehrt, aber in seiner Zeit, als er noch ziemlich übel drauf war, da scheint das Buch irgendwie abhandengekommen zu sein. Das heißt tatsächlich, es gab keine Richtlinie mehr. Im Hause des Herrn gab es keine Bibel mehr. Also das, was die Leute damals hatten, die Tora, die Gesetze, die waren weg. Und Gott offenbart sich diesem König in einer ganz besonderen Weise. Er schenkt, dass der Hohepriester das Buch wiederfindet. Und das Buch, was er dort liest, das sind die ersten 5 Bücher Mose. Und man vermutet, dass es auch insbesondere das 5. Buch Mose war. Da, wo Mose nochmal den Appell an das Volk gegeben hat. Im 5. Buch Mose ist ja immer so die Abschiedsreden des Mose an sein Volk und die Bitten, doch Gott wirklich nachzufolgen. Und wir lesen weiter. Und der Schreiber Schafan gab das Buch dem, und der Schreiber Schafan kam zum König und brachte dem König Nachricht und sagte: Deine Knechte haben das Geld, das ich im Haus vorfand, ausgeschüttet ist und die Hände der Werkführer gegeben, die am Hause des Herrn eingesetzt sind. Und der Schreiber Schafan berichtet dem König weiter: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las es dem König vor. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Josia war nicht blind für die Vorgänge seiner Zeit. Und diese Offenbarung Gottes, die er dort liest, die bringt ihn dazu, sich zu entsetzen, Trauer zu zeigen. Sie bringt ihn dazu, dass jemand, der eigentlich Gott nachfolgt, neu anfängt, darüber nachzudenken, was hier eigentlich schiefläuft. Hier wird ein gottgehorsamer Mensch gezeigt, der noch einmal neu den Begriff Sünde für sich definieren muss. Der verstehen muss, was es bedeutet, Gott zu verlassen. Und wir sehen hier eine Buße, die so radikal und so herzlich ist, dass sie auch Gottes Erbarmen über sein Leben neu auslösen lässt. Das Thema Buße, das habt ihr, denke ich, schon häufiger mal behandelt. Und ich denke, es ist euch klar, dass Buße eigentlich immer in zwei Teilen abläuft. Und in diesem Text liegt ein ganz besonderer Schwerpunkt, und zwar auf der Abkehr. Buße fängt damit an, dass wir anfangen, die Sünde zu hassen. dass wir anfangen, uns von dem abzukehren, was wir tun, was wir getan haben. Und diesen Schwerpunkt liegt unser Text nahe. Und das sehen wir in ganz besonderen Punkten. Ich möchte euch einmal ein paar Sachen vorlesen, die dieser Josia gelesen hat, woran er sich gestoßen hat, woran Josia gemerkt hat, es kann so nicht weitergehen. Ich lese immer so Abschnitte aus dem 28. Kapitel des 5. Buch Mose. Da ist mehr oder so eine Abhandlung. Also wenn ihr Gott folgt, wenn ihr das macht, was Gott euch sagt, dann wird es euch gut gehen. Ihr werdet immer genug zu essen haben. Ihr werdet, es wird euch richtig gut gehen. Und dann auf der anderen Seite, wenn ihr Gott nicht folgt, da wird jede Menge Schlimmes passieren. Und in Vers 15 steht dann, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, indem du darauf achtest, alle seine Gebote und seine Satzungen zu tun, die ich dir heute gebiete. So werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, das Geworfene deiner Rinder und die Zucht deines Kleinviehs. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang, verflucht wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird den Fluch, die Bestürzung und die Verwüstung gegen dich senden, in allen Taten deiner Hand, die du tust, bis du vertilgt bist und bis du schnell umkommst wegen der Bosheit deiner Handlung, weil du mich verlassen hast. Und dann kommen ziemlich heftige Verse, wo Gott mehr oder weniger dem Volk seine Gericht ein bisschen ausmalt. Da steht was von Pest, von Schwindsucht, von Entzündung, von Geschwüren, von Beulen, von Krätze, von Wahnsinn, von Blindheit. Da steht etwas von Dürre, von Kornbrand, von Vergilben des Getreides, von hartem, unbearbeitbarem Boden, von Staub statt Regen. Da steht etwas von Vernichtung, von Hexjagden durch die Feinde, schmachvolle Kriegsniederlagen, wo alle verstreut werden, Verschleppung, wo die Leichname den Tieren zum Fraß vorgeworfen werden. Er sagt, dass alle Dinge, die man angefasst, die sie anfassen, misslingen werden. Es wird Bedrückung kommen. Sie werden alles verlieren, was sie haben. Die Frau, die Verlobte, die Kinder, das Vieh, die Nahrung. Und das alles wird an die fremden Völker verteilt werden. Machtlos und voller Trauer. Vers 37, und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött unter allen Völkern, wohin dich der Herr wegtreiben wird. Vers 47, weil du dem Herrn, dein Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses in allem, wirst du deinen Feinden dienen, die der Herr gegen dich senden wird, in Hunger und in Durst und in Blöße und in Mangel und an allem. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, und er wird, bis er dich vertilgt hat. Vers 58, wenn du nicht darauf achtest, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, dass du diesen herrlichen und furchtbaren Namen, den Herrn, deinen Gott, fürchtest, so wird der Herr deine Plagen und die Plagen deiner Nachkommenschaft außergewöhnlich machen, große und andauernde Plagen und böse und andauernde Krankheiten. Vers 63, und es wird geschehen, so wie der Herr sich über euch freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird der Herr sich über euch freuen, euch zugrunde zu richten und euch zu vertilgen. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter allen Nationen verstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, Holz und Stein. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten. Und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und verschmelzende Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hängen. Und du wirst dich fürchten, Nacht und Tag, und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen, wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten wirst, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Das liest Josia, oder er bekommt es gelesen. Und er sieht, was im Land gerade los ist. Es ist nicht so, dass die Leute damals eigentlich ganz gute Kerle gewesen wären und das wird schon irgendwie hinhauen. Josia sieht die offene Provokation, die die Menschen gegen Gott ja, tun, die sie machen. Er sieht ihre Sünde, er sieht seine eigene Sünde, er sieht sich im Licht Gottes. Und was mich so fasziniert hat, hier steht ein Mensch, der Gott nachfolgt. Also diese Botschaft, die ist hier nicht an Menschen, der ja in Sünde lebt, sondern eigentlich an einen treuen Nachfolger, an jemanden, der Gott sein Herz eigentlich schon gegeben hat. Hier spricht er zu jemandem, der in den Wegen Davids wandelte, der sein Leben nach Gottes Plänen gestaltete. Und trotzdem sehen wir, wie dieses Gesetz an diesem Mann wirkt. Und über 3, Vers 20 steht, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist die Aufgabe des Gesetzes, dass wir unsere Sünden erkennen. Und wir sehen hier einen Mann, der, als er das hört, seine Kleider zerreißt. Das ist die Reaktion des Königs von Juda auf die Offenbarung Gottes. Abkehr. Diese Tat zeigt zum einen Entsetzen. Er ist sich bewusst, der Zorn Gottes steht über unserem Leben, über unserem Volk. Er sieht diese Flüche und weiß, es wird kommen. Später nachher wird deutlich, dass er demütig geworden ist, dass er sich erniedrigt hat. Sich Kleider von Leib zu reißen, das war der König. Und er hat das abgelegt. Er hat sich ja den normalen Menschen gleich gemacht. Er hat mehr oder weniger gesagt, ich bin dem nicht würdig. Er wurde zerbrochen. Und er hat nicht gesagt, oh, naja, das ist ja nur für die bösen Leute, also für meine Volksgenossen oder so, die so viel Blödes machen. Er hat sich unter das Gesetz gebeugt. Er hat auch nicht gesagt, naja, Gott wird mir schon irgendwie vergeben oder so, es wird schon irgendwie klar, das passt schon irgendwie. Er begreift die Maße des Zornes Gottes über seinem Leben und über dem des Volkes. Er begegnet dem Heiligen und dem gerechten Gott. Und das, obwohl er weiß, dass er auch ein barmherziger Gott ist, dass Gott ihn vergeben möchte. Das steht ja auch in dem 5. Buch Mose. Aber das zu sehen, die Sünde zu sehen und daran zu verzweifeln, das ist das, was in die Situation hineinspricht. Und was er dann macht, ist mehr oder weniger, er sorgt erstmal dafür, also ist das überhaupt, trifft das zu? Können wir uns da irgendwie rausretten? Dann schickt er zu der Prophetin Hulda. Und die Prophetin sagt ihm dann, ja, das wird passieren. Aber es gibt ja eine Einschränkung. Sie sagt außerdem zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, zu ihm sollt ihr sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte, die du gehört hast, betrifft, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du gehört hast, was ich über diesen Ort und über seine Bewohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollen und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast. Darum habe ich auch dich gehört. Der Herr nimmt das an, er sieht das. Wir sehen hier einen Menschen, der Gott begegnet. Und ich persönlich habe mich gefragt, wann war das letzte Mal, wo ich das getan habe? Wo mir trotz des Wissens darum, dass Jesus für mich gestorben ist, mir bewusst geworden ist, wie schlecht ich eigentlich bin. Ich möchte euch ein paar Menschen vorstellen, auch aus der Bibel, die das erlebt haben. Ganz praktisch, ganz einfach. Die in die Nähe Gottes kamen und was dann mit ihnen passierte. Wir lesen zum Beispiel zweimal von Hesekiel. Da steht in Hesekiel 1, Vers 28, da beschreibt er die Herrlichkeit Gottes und seine Reaktion darauf. Und als ich es sah, fiel ich nieder auf mein Angesicht. Und ich hörte die Stimme eines Redenden. Und er sprach zu mir, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Und als er zu mir redete, da kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte den, der zu mir redete. Er sieht die Herrlichkeit Gottes und die Knie werden weich. Er sieht ja auch einen barmherzigen, einen wunderschönen Gott. Aber seine erste Reaktion, er sieht sein Herz. Er weiß, dass diese Welten aufeinander, da Welten aufeinandertreffen. Das passt nicht zusammen. Das passiert nicht nur einmal. In Kapitel 3 steht das nochmal. Und ich machte mich auf und ging hinaus in die Talebene und siehe dort, da stand die Herrlichkeit des Herrn, wie die Herrlichkeit, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte, und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Und der Geist kam in mich und stellte mich wieder auf meine Füße. Wir haben das heute nicht mehr, oder? Es ist so selten, dass ich bei mir erlebe, dass wie ich, wenn ich Gott begegne, dass ich anfange, mich zu verstehen, also mein Herz auszubreiten, dass ich verstehe, wie ich eigentlich bin. Dass ich begreife, ich kann vor Gott nicht bestehen. Dass ich anfange, nicht nur einfach zu sagen, ich bin ein Sünder, sondern begreife, was das bedeutet. Ein anderer Mensch, der dem das ähnlich ging, Daniel zum Beispiel. Auch er bekommt ja einige Prophezeiungen. Und dann steht da, und er trat an den Ort, wo ich stand. Und als er herzutrat, erschrak ich und fiel nieder auf mein Angesicht. Und er sprach zu mir, hör zu, Menschensohn, denn das Gesicht ist für die Zeit der Ende der Erde. Und als er mit mir redete, sank ich betäubt auf mein Angesicht zur Erde. Er berührte mich an und stellte mich auf meinen früheren Standort. Auch hier die erste Reaktion, er fällt erstmal nieder. Er weiß nicht, wie er dem begegnen soll. Er kann das nicht mit ansehen. Und auch Johannes. Und als ich ihn sah, auch hier wieder eine Beschreibung der Herrlichkeit Gottes, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und auch hier wieder muss Gott dafür sorgen, dass der Mensch wieder aufstehen kann. Ich möchte euch einen Menschen vorstellen, der eigentlich sehr dafür bekannt ist, ziemlich heftige Predigten zu halten oder gehalten hat. Aber selten beschäftigt sich jemand damit, wie es eigentlich in seinem Herzen aussah. Es geht um Jonathan Edwards. Und er hat über sich selbst einmal geschrieben: Seit ich in dieser Stadt lebe, habe ich sehr tiefreichende Einblicke in meine eigenen Sündhaftigkeit und Verwerflichkeit bekommen. Oft geschah das in einem solchen Maße, dass ich für längere Zeit weinen und mich einschließen musste. Ich habe einen weit größeren Eindruck von meiner Bosheit und der Schlechtigkeit meines Herzens erhalten, als ich je von meiner Bekehrung hatte. Oft erschien es mir, als dass ich das übelste Exemplar der ganzen Menschheit dastehen müsste, sollte Gott auf meine Sünden merken, dass ich der Übelste von allen bin, der je gelebt hat, seit Anbeginn der Welt, und dass ich den untersten Platz in der Hölle einnehmen müsste. Meine Bosheit, so wie ich in mir selbst bin, erschien mir lange als unaussprechlich, dass ich alle meine Gedanken und alles Vorstellen verschlang, gleich einem unermesslichen Katarakt oder gleich gewaltigen Bergen über mir. Ich finde keine bessere Art zu umschreiben, wie mir meine Sünde erscheinen, als unendlich auf unendlich zu häufen und unendlich mit unendlich zu multiplizieren. Sehr oft in diesen zurückliegenden Jahren waren mir diese Worte gegenwärtig: unendlich über unendlich, unendlich über unendlich. Schaue ich in mein Herz und betrachte meine Bosheit, dann sehe ich einen Abgrund, der unendlich tiefer ist als die Hölle. Ich habe oft von mir gedacht und verwende seit längerer Zeit im Gebeten den Ausdruck, der mir gänzlich angemessen scheint, nämlich unendlich erniedrigt vor Gott zu liegen. Es beschämt mich außerordentlich, wenn ich daran denke, wie ich als junger Christ nicht ahnte, wie tief der Abgrund der Bosheit, des Hochmuts, der Heuchelei, der Tücke und der Verlogenheit waren, die noch in meinem Herzen hausten. Da tritt ein Mensch in die Gegenwart Gottes und er ist erschüttert. Ich war das auch. Ich weiß nicht, wie euer Morgen heute war. Meiner war ziemlich behämmert. Ich habe mich schon seit einiger Zeit mit diesem Text ein bisschen beschäftigt. Und ich bin immer wieder ein Stück weit niedergefallen. Und das Schlimmste eigentlich, was ich so in meinem Herzen immer wieder feststelle, eigentlich fällt es einem immer nur auf, wenn man andere Leute betrachtet, oder? Also seine eigenen Sünde sieht man ja eigentlich gar nicht. Man regt sich über die anderen auf, aber schon daran merkt man, wie verbohrt man eigentlich ist. Wie tief die Sünde eigentlich sitzt. Und das zu sehen, das ist für einen Menschen heftig. Wann hast du das letzte Mal in der Gegenwart Gottes gestanden oder gelegen? Wann hat der Lichtkegel Gottes dein Herz gestreift, sodass du dem Entsetzen und ernstlicher Angst verfallen bist? Dass du wirklich Angst hattest, nicht gerettet zu werden. Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass sie eben Angst hatte, wenn ihre Eltern zur Bibelstunde gegangen sind, weil sie Angst hatte, dass jetzt die Entrückung kommt und sie wäre vielleicht nicht dabei. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo unsere Rettung, unser Heil so klar ist und so sonnenklar und wir irgendwie uns so gerecht fühlen. Ich erlebe es an mir selbst, wie wir unser Königreich aufbauen. Ich fand das einmal sehr treffend. Ich war einmal bei einer Konferenz und der Prediger hat das immer wieder so betont, dieses Kingdom, das wir uns aufbauen. Und alles, was irgendwie um uns herum ist, muss diesem Königreich dienen. Die Menschen, als Diener oder wenn es eben am schlecht geht, dann sind die anderen eben schuld. Und alles dient meinem Königreich. Im Psalm 34, Vers 19 steht Folgendes: Nah ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Im Psalm 51, Vers 19 steht: Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das sind Versprechen, die Gott gegeben hat. Wir sehen in jedem dieser Beispiele, die ich euch vorhin vorgelesen habe, von Daniel, von Johannes und auch von Hesekiel, dass Gott es war, der die Leute wieder aufgerichtet hat. Dass Gott es war, der mit seinem Geist dafür gesorgt hat, dass die Menschen wieder aufstehen konnten. Dass sie sich vielleicht auch ein Stück weit in einem neuen Licht sehen konnten, in einem Licht der Vergebung. Josia erschrickt. Josia ist entsetzt. Er demütigt sich noch einmal. Josia bringt Gott genauso ein Herz, das zerbrochen und zerschlagen ist, wegen der eigenen Sünde und wegen der Sünde des Volkes. Und Josia bekommt eine Verheißung von Gott, dass eben dieses Gericht kommen wird, aber dass es nicht unter ihm passieren wird, dass Gott Zeiten der Gnade schenkt über seine Regentschaft. Und wir lesen dann den zweiten Teil der Abkehr. Das war eine Abkehr des Herzens, eine Abkehr, wo verstanden wurde, was Sünde ist. Wo Josia angefangen hat, das zu hassen, was Gott nicht will. Und jetzt lesen wir, wie das in die Tat umgeht. Wie das eine Abkehr der Hände wird. Wo Reinigung geschieht. Und das möchte ich euch vorlesen. Das ist in Kapitel 23. Und der König befahl dem Hohepriester Hilkia und den Priestern zweiten Ranges und den Hütern der Schwelle, aus dem Tempelraum des Herrn alle Geräte hinauszubringen, die für den Baal und die Aschera und das ganze Heer des Himmels gemacht worden waren. Dann verbrannte er sie außerhalb Jerusalems in den Terrassengärten am Kidron und ließ ihren Staub nach Bethel bringen. Und er machte den Götzenpriestern ein Ende, die die Könige von Juda eingesetzt hatten und die auf den Höhen in den Städten von Juda und in der Umgebung von Jerusalem Rauchopfer darbrachten und die dem Baal der Sonne und dem Mond und den Tierkreisbildern und dem ganzen Herr des Himmels Rauchopfer darbrachten. Und er brachte die Aschera aus dem Haus des Herrn hinaus, nach draußen vor Jerusalem in das Bachtal des Kidron. Und er verbrannte sie im Bachtal des Kidron und zermalmte sie zu Staub und warf ihren Staub auf die Gräber der Söhne des Volkes. Und er riss die Häuser der Tempelhurer nieder, die sich im Haus des Herrn befanden, in denen die Frauen Gewänder für die Aschera webten. Und er ließ alle Priester aus den Städten Judas kommen und machte die Höhen unrein, wo die Priester Rauchopfer darbrachten, von Geba bis Beersheba. Geba liegt ganz oben, Beersheba ganz unten, einmal von oben nach unten, komplett ausgekehrt. Und er riss die Höhen der Dämonen nieder, die am Eingang des Torus Joshuas, des Obersten der Stadt, waren, auf der linken Seite, wenn man zum Stadttor hineinkommt. Doch durften die Priester der Höhen nicht auf den Altären des Herrn in Jerusalem opfern, sondern nur noch vom ungesäuerten Brot inmitten ihrer Brüder essen. Und er machte das Tophet unrein, das im Tal Ben-Hinnons stand oder lag, damit niemand mehr von einem Sohn oder seiner Tochter dem Moloch durchs Feuer gehen ließ. Und er schaffte die Pferde ab, die die Könige von Juda der Sonne zu Ehre aufgestellt hatten, am Eingang des Hauses des Herrn, bei der Zelle Netan Melechs, des Hofbeamten, der im Pavarevim war. Und die Sonnenwagen verbrannte er mit Feuer. Und die Altäre, die auf dem Dach des Obergemachs des Ahas waren und die die Könige von Juda gemacht hatten, und die Altäre, die Manasse in den beiden Vorhöfen des Tempels des Herrn gemacht hatte, riss der König nieder und zertrümmerte sie. Und er warf ihren Staub ins Bachtal des Kidron. Und der König machte die Höhen unrein, die vor Jerusalem zu Rechten des Berges des Verderbens waren. Die Salomo, der König von Israel, für Astarte, das Scheusal der Sidonida, und Chemosh, das Scheusal Moabs, und Milkom, den Gräuel der Söhne Ammon, gebaut hatte. Und er zertrümmerte die Gedenksteine und hieb die Ascheren um und füllte ihre Städte mit Menschenknochen. Auch den Altar, der in Bethel war, die Höhe, die Jerobeam, der König des Nebat, gemacht hatte, der Israel zur Sünde verführt hatte, auch diesen Altar und die Höhen riss er nieder und verbrannte die Höhen, und die Aschera zermalmte er zu Staub und verbrannte sie. Auch alle Häuser der Höhen, die in den Städten Samarias waren, die die Könige von Israel gemacht hatten, um den Herrn zum Zorn zu reizen, beseitigte Josia. Er verfuhr mit ihnen genauso, wie er es in Bethel vollzogen hatte, und alle Priester der Höhen, die dort waren, schlachtete er auf den Altären und verbrannte Menschenknochen darauf. Und dann kehrte er nach Jerusalem zurück. Wir leben hier einen Mann, der aufräumt. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, kennen wir unsere Götzen? Ja, wir können unsere Augen zumachen, dann sehen wir nichts. Doch Josia wusste, wo die Dinger standen. Und ich finde es erstaunlich, an welcher Stelle diese Dinger sich befanden. Dass sie ja nicht nur irgendwo entfernt auf irgendwelchen Jerusalemer Höhen gestanden haben, sondern dass die Götzen bis im Tempel drin standen, im Heiligtum. In den Vorhöfen, direkt am Stadttor, wenn du, ja, Jerusalem, die Stadt der Rettung, wenn du dahin wolltest, war das Erste, was du gesehen hast, gleich direkt neben dem Tor, ein Götze. Kennst du deine Götzen? Kennst du das, was du hassen musst? Was dich verunreinigt? Was dein Leben in falsche Bahnen bringt? Wir sehen hier eine Reinigung der Extraklasse. Zum Ersten, was sich mir aufgefallen ist, er reinigt zuerst die Gegenwärtigen, also das, was jetzt gerade dran ist, das haut er zuerst um. Und danach die historischen Götzen. Es wird ein bisschen ein Stück weit deutlich, dass er nachher am Ende immer wieder darauf zurückkommt, wer diese Dinge eigentlich gebaut hat. In Versen 4 bis 9 wird erstmal der komplette aktuelle Götzendienst, alles, was jetzt gerade so anlief, die Priester, die das gerade gemacht hatten, oder alles, was gerade in der direkten Nähe des Tempels war, hat erstmal alles komplett ausgeräumt und vernichtet. Er hat dazu immer Feuer benutzt und er hat es immer zu Asche verwandelt und hat die Asche dann in Kidron ausgestreut. Kidron, das war der Friedhof Jerusalem sozusagen, außerhalb der Stadt. Da, wo das begraben wurde, was nichts wert war, was tot war. Und die Asche zu verstreuen, ist eigentlich das schändlichste Todesurteil, was man eigentlich einem Menschen angeben. Also normalerweise wurden die vernünftig begraben und so, aber wenn jemand erstmal verbrannt wurde, war das schon ein unglaublicher Akt, war das eigentlich ein Zeichen für Verfluchung. Und wenn dann noch die Asche verstreut war, das geht eigentlich nicht mehr. Also größeren Schmach konnte man eigentlich darüber nicht bringen. Insbesondere, wenn man Götter auf diese Art und Weise behandelte. Und als Zweites dann, wie gesagt, diese historischen Götzen, die Götzen der Vorzeit. Wir sehen es hier zum Beispiel von Ahab, dass der auf seinem Oberdach da sowas gebaut hatte. Oder Manasse. Und was ich krass finde, sogar Salomo. Also immer noch Salomo. Die komplette Zeit über, auch über Hiskia, sind die Denkmäler Salomos, die er da für seine Frauen aufgestellt hat, immer noch aktuell. Die sind immer noch nicht ausgeräumt. Und wenn wir anfangen, bei uns aufzuräumen, dann sollten wir uns auch zuerst darum kümmern, was ist jetzt gerade bei uns aktuell. Und dann müssen wir uns darum kümmern, was liegt eigentlich weiter zurück. Wo kommen wir eigentlich her? Zweitens war es eine Reinigung von innen nach außen. Wo fängt er an? Er fängt an, direkt im Heiligtum. Da wird alles rausgeräumt. Und dann geht es immer weiter nach außen. Zuerst die Stadt Jerusalem, und Umgebung, dann ganz Juda und schließlich ist er sogar in Samaria. Das war überhaupt nicht sein Bezirk. Aber da hatte er gerade ein bisschen Einfluss drauf, weil die Assyrer gerade schön geschwächt waren. Das heißt, alles, wo er irgendwo Einfluss drauf hatte, irgendwas, wo er befehlen konnte, wo er Macht drüber hatte, das hat er bereinigt. Da hat er dafür gesorgt, dass sämtliche Götzen vernichtet wurden. Seine Reinigung war vollständig. Ich glaube, das ist etwas, was auch bei vielen Königen immer wieder nicht so richtig funktioniert hat, auch bei Hiskia, glaube ich nicht. Da blieb immer noch irgendwo ein Stück weit was übrig. Und in Vers 24 wird deutlich, also er macht nicht nur die Hauptzentren platt, sondern er sorgt dafür, dass wirklich in jedem Haus kein Götze mehr war. Er sucht jeden Winkel ab. Es geht nicht nur um die Hauptzentren, sondern auch um die Nebenschauplätze. Ja, und wie gesagt, in Vers 19 wird eben deutlich, dass Josia auch in fremden Gewilde eigentlich so ein bisschen sein Unwesen trieb. Also in Samaria, wo er eigentlich nicht wirklich was verloren hatte, aber wo es ihm möglich war, den Götzen zu vertilgen. Die Reinigung war umfassend. Und damit meine ich, was wurde eigentlich verbrannt? Oder was wurde vernichtet? Zum Ersten, alle Werkzeuge, die irgendwie zum Gottesdienst dienen. Alle Mittel, die uns dazu verleiten, ja, in diesen Götzendienst zu fallen, werden vernichtet. Das sind die Verse 4 und 5. Danach kommen sämtliche Bilder, sämtliche Erinnerungsgegenstände, die irgendwie noch etwas damit zu tun haben, werden vernichtet. Vers 7, da geht es nachher um die Tempelhure, also ein Nebenprodukt des eigentlichen Götzendienst. All das, wo der Götzendienst in unseren Herzen Nebenwirkungen erzeugt hat, wo es Abfall gibt, das wurde vernichtet, klein gemacht. Und in Vers 8 werden auch die Tore, also jeder Zugang, wird gesäubert. Die Reinigung war vernichtend. Es gab keinen Verfahren, wie man das hätte noch schmachmaler und noch heftiger durchführen können. In Kitron, auf dem Friedhof der Wertlosen. Wenn ich mein Leben betrachte, dann frage ich mich manchmal, warum sieht man dem so scheiße aus? Warum gibt es immer noch so viel, wo Sünde ist? Wo ich so viele Sachen verkehrt mache? Und ich bin mir sehr sicher, gerade wenn ich Josia so betrachte, dass ich zum einen immer noch nicht weiß, wer ich bin, dass ich mein Herz immer noch nicht so tief kenne, wie ich es eigentlich sollte und dass ich deshalb auch immer noch nicht angefangen habe, alles rauszuräumen, was da nicht reingehört. Und wenn wir Dinge falsch machen, dann wird es immer darin liegen, dass wir Dinge nicht ausgeräumt haben, dass sie immer noch in irgendwelchen versteckten Winkeln ihr Unwesen treiben, dass es immer noch Erinnerungsgegenstände gibt oder Werkzeuge, Menschen, die uns verführen, Beziehungen, die wir nicht abgebrochen haben, wo wir es vielleicht hätten sollen, oder Beziehungen, die wir anfangen müssen. Wir lesen von dem Josia in diesem Kapitel, wie er sich abkehrt, wie er einen Schlussstrich zieht. Und wir lesen weiter, dass er hinkehrt. Insbesondere nachher im Chronikerbuch, da wird das Ganze nochmal geschildert, da geht es nachher mehr darum, wie er diesen Bund zum Beispiel erneuert. Auch hier wird das erwähnt. Josia ruft das komplette Volk zusammen und dann macht er eine Erneuerung des Bundes. Und das Volk, das sagt ja, wir treten in diesen Bund ein. Und dieser Bund ist ein Bund des Gehorsams. Und ein Bund der Hingabe. Das heißt, da steht, mit ganzer Kraft und mit ganzer Seele wollen wir dem Gott dienen, wollen wir seinen Geboten nachfolgen. Das heißt, der erste Teil sozusagen der Hinkehr ist, dass er diesen Bund erneuert, dass er mit Gott klar Schiff macht und Gott sagt, ja, ich will. Und das zweite, er feiert dann das Passa. Und auch das ist ziemlich interessant, weil zum einen merkt man, dass sie das Passa überhaupt nicht mehr gefeiert haben. Also hier steht, okay, gut, denn es war kein Passa gefeiert worden wie dieses von den Tagen der Richter an, die Israel gerichtet hatten und alle Tage der Könige von Israel und der Könige von Juda, sondern erst im 18. Jahr des Königs Josia wurde dieses Passa dem Herrn in Jerusalem gefeiert. Also seit der Richterzeit gab es kein solches Passafest. Es gab bei Salomo, glaube ich, nochmal eine Erwähnung des Ganzen und es gibt bei Hiskia nochmal eine. Aber hier wird eine besondere Betonung gelegt auf dieses Fest, weil hier man merkt, dass tatsächlich das Herz zu sich ja ganz bei Gott war. Bei dem Passa ging es ja eigentlich darum, dass die Leute sich daran erinnern, wie Gott die Menschen aus dem Land Ägypten geführt hat, wie er sie gerettet hat, wie Gott einen Schlussstrich gezogen hat, auch mit dem Volk der Ägypter. Und an dieser Stelle, wo Josia anfängt, alles auszuräumen, wo er alles ausgeräumt hat, da sagt Gott oder beurteilt die Schrift dieses Passafest als etwas, was noch nie da gewesen ist. Was so, ich sag mal, rein war. Beim Passafest geht es um Freude und um das Gedenken der Rettung. Ein paar Schlussbemerkungen. Am Ende sehen wir einen Mann, der sich Gott ganz hingab und dessen Leben ein Streben nach dem Wohlgefallen Gottes war. Ein Mann, der früh und auch im Krieg gestorben ist. Der Mann ist nicht alt geworden. Und er ist im Krieg gestorben. Aber er ist mit einem Herzen gestorben, das dem Herrn ganz gehörte. Ein Mann, über den die Bibel ein sehr bemerkenswertes Urteil spricht. 2. Könige 23, Vers 25. Und vor ihm ist seinesgleichen kein König gewesen, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft. Nach allem Gesetz Moses. Nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Wenn wir wissen wollen, was Buße ist, was Umkehr bedeutet, was das für uns persönlich bedeutet, was es bedeutet, wenn wir Gott wirklich ganz nachfolgen wollen, dann sollten wir uns ein Beispiel an diesem Mann nehmen. Auf der anderen Seite sehen wir ein Volk, dessen Herz die Buße überhaupt nicht erreicht hat. Wir sehen ein Volk, das Ja gesagt hat. Ja, wir wollen Gott nachfolgen. Und so machen wir das heute häufig auch. Sagen, ja, Gott, wir wollen dir nachfolgen. Aber das Volk wird nicht erwähnt, dass das irgendwie mitgeholfen hätte, die Götzen auszuräumen. Es wird nicht erwähnt, dass es auch nur irgendein bisschen Erschrecken über den eigenen Zustand gab. Es wird nicht erwähnt, dass sie in irgendeiner Weise zur Abkehr gefunden hätten. Zur Hinkehr, ja. Ja, wir wollen Gott dienen. Aber sie haben keinen Schlussstrich gezogen. Wir sehen ein Volk, dessen Herz die Buße nicht erreicht hat, das den Schrecken des Zornes Gottes nicht verstanden hat, deren Herz so hart und kalt dem Felsgestein sehr ähnlich sieht und deren Herz so häufig ein Ebenbild für das unsrige ist. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade, wo Rettung zu finden ist. Rettung unserer Seelen. Amen.